The Pioneer Morning Briefing mit Chelsea Speaker.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 20. März. Viktor Orbán bleibt hart. Keine Hilfe für die Ukraine, solange kein russisches Öl an Ungarn fließt.
We are ready to support Ukraine when we get our oil, which is blocked by them.
So der Ministerpräsident von Ungarn beim großen EU-Gipfel. Die 90 Milliarden Euro, die die Ukraine dringend braucht für den Haushalt und für den Krieg gegen die russischen Invasoren, die hat er verhindert. Gemeinsam mit der Slowakei, dank Einstimmigkeitsprinzip, geht das hier. Was treibt diesen Viktor Orbán an? Er ist im Wahlkampf. Am 12. April wird in Ungarn ein neues Parlament gewählt. Seit 16 Jahren ist Orbán an der Macht, aber bald könnte für ihn Schluss sein. Sein politischer Gegenspieler Peter Major führt in den Umfragen mit seiner Partei vor Orbán und dessen Fidesz-Partei. Laut Politico hat der Herausforderer 9% Vorsprung. Das macht Verhandlungen mit Orbán schwierig. Kaya Kallas, die EU-Außenbeauftragte, hat gestern in Brüssel gesagt, in Wahlkampfzeiten seien die Leute nicht rational.
In the time of elections, people are not that rational.
Orbán steht unter hohem Druck. Er muss den Strongman geben, vor allem bei der Frage um die Druzhba-Pipeline. Durch die wird billiges russisches Öl durch die Ukraine nach Ungarn gepumpt. Aber die Druzhba wurde im Krieg beschädigt. Seit Januar fließt kein Öl mehr. Orbán sagt, die Ukraine verzögert die Reparatur bewusst. Der ukrainische Präsident Zelensky sagt, bis Mai wird die Druzhba-Pipeline repariert, mit Hilfe der EU. Das hilft Orbán nicht, weil das ist ja erst nach der Wahl. Orbán sagt, solange kein billiges russisches Öl nach Ungarn fließt, gibt es eben keine 90 Milliarden Euro für die Ukraine.
We are waiting for the oil. All the other is just fairy tale. So we believe only facts.
Zelensky hatte Orbán neuerdings zusätzlich unter Druck gesetzt. Vor Journalisten hat er harsche Töne angeschlagen, hier übersetzt von Welt TV.
Wir hoffen, dass eine Person in der Europäischen Union die 90 Milliarden nicht blockieren wird und die ukrainischen Soldaten Waffen erhalten werden. Andernfalls geben wir die Adresse dieser Person an unsere Streitkräfte, unsere Jungs weiter. Sie sollen ihn anrufen und mit ihm in ihrer eigenen Sprache reden.
Umso mehr hat Orbán auf Konfrontation geschaltet und hat die versammelten Staats- und Regierungschefs in Sachen Ukraine auflaufen lassen, so wie das seine Anhänger in Ungarn erwarten. So bitter das klingen mag, der EU-Gipfel war für die EU und die Ukraine ein schlechter Tag. Aber für Orbán war das ein guter Termin für seinen Wahlkampf zu Hause. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Wir blicken nach Iran. John Gambrell ist AP-Reporter in den Vereinigten Arabischen Emiraten und er berichtet von seinen Erlebnissen der letzten Tage.
I've seen low-flying fighter jets of the UAE Air Force in the air.
Ben Hodges ist Ex-Commanding General der US Army Europe hier in Deutschland. Er erklärt seine Sicht auf den Krieg und findet, die Europäer sollten sich einmischen, um eigene Interessen voranzutreiben.
I think a transactional sort of approach here. This might be an opportunity for Europe to use the leverage that it has.
Außerdem erklärt Anne Schwedt an der Wall Street, warum die Anleger mit großen Augen auf Gold und Silber schauen. Und wir erfahren, wo die glücklichsten Menschen der Welt leben. Wir schauen auf den Iran, wo weiter Krieg ist, auch wenn der US-Präsident vor gut einer Woche angekündigt hat, dass dieser Krieg bald beendet werde.
This was just an excursion into something that had to be done. We're getting very close to finishing that too.
Der Iran bombardiert zunehmend die Energieinfrastruktur der Golfstaaten. In Katar wurden Anlagen für LNG, also flüssiges Gas, vom Mullah-Regime beschossen. Das hat weltweite Folgen. Katar ist eines der wichtigsten LNG-Drehkreuze. Ich habe am frühen Abend mit zwei interessanten Menschen zu diesem Thema gesprochen. Einer ist John Gambrell, AP-Journalist und News Director in den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Good to speak to you, Chelsea.
Er erlebe den Krieg als heftig, sagt er. Es gibt Drohnen- und Raketenangriffe. Selbst in Dubai hört man oft Explosionen, wenn Abwehrsysteme iranische Raketen oder Drohnen abschießen. Man sieht Kampfflugzeuge über der Küste und Apache-Hubschrauber. Manchmal bleibt es ein, zwei Tage ruhig, aber kürzlich wurde John nachts durch starke Detonationen geweckt, als ein iranischer Angriff den Luftwaffenstützpunkt Al-Minhad traf. Dort sind Soldaten aus Australien stationiert. Sie blieben unverletzt. Doch das zeigt, wie real und intensiv die Lage hier ist.
It's been pretty intense. From the start of the war, there has been significant drone and missile fire on the United Arab Emirates. It's a federation of seven sheikhdoms, home to Abu Dhabi and Dubai, where I am. And even over my home, there have been multiple times where we've heard the sounds of the booms when the missile interceptors go up to take down either Iranian ballistic missiles or drones or even cruise missiles coming into the country. I've seen low-flying fighter jets of the UAE Air Force in the air. Off the coast, I haven't seen it, but off the coast, they're flying Apache attack helicopters as well to shoot down those low-flying drones. So it's very active when it comes to that. You can go for a day or two sometimes without hearing it, but the other morning, I was woken up at about 2 a.m. with the sound of pretty heavy explosions when Iranian fire targeted Al Minhad Air Base, which saw some damage there. And Australian troops reported that who were at the site, but they didn't suffer any injuries. But it just shows just how intense the fighting is and how real it is for the people living in this country.
Er sagt auch, die Art und das Ausmaß der iranischen Angriffe haben sich im Verlauf des Konflikts verändert. Zu Beginn lag der Fokus eher auf militärischen Zielen. Iran hat Bahrain, die Emirate und Saudi-Arabien unter Druck gesetzt, weil sie die US-Stützpunkte zur Verfügung gestellt haben. In Bahrain wurde die Zentrale der 5. US-Flotte schwer beschossen und auch beschädigt. Dann hat sich das Zielprofil geändert. Zunächst wurden Hotels und Wohnhäuser getroffen und seit dem israelischen Angriff auf das Gasfeld South Pars im Persischen Golf richten sich iranische Angriffe zunehmend gegen Öl- und Gasinfrastruktur. Als Reaktion wächst in der Golfregion die Wut. Der saudische Außenminister sagt, es sei das letzte bisschen Vertrauen in Teheran verloren. Unter Experten in der Region mehren sich Stimmen, die sogar über ein mögliches militärisches Eingreifen sprechen. One of the strategies that Iran seems to be pursuing is trying to put pressure on the Gulf countries so that they put pressure on the United States to end the war. Do you see any indications that that indeed is happening?
Definitely the scope and the severity of the Iranian targeting has changed as time has gone on. Towards the beginning of the conflict, there seemed to have been more of a focus at first on military sites. The Iranians seemed to be pressuring the Bahrainis, the Emiratis, the Saudis over the bases that they allowed the Americans to operate out of. We saw intense fire in Bahrain targeting the U.S. Navy's 5th Fleet headquarters, which suffered pretty sustained damage there. But then as time has gone on, we've seen the targeting profile change. And at first, it was hotels, some apartment buildings. Now, in the last 24 hours after the Israelis attacked the South Pars natural gas field in the Persian Gulf, we have seen the Iranians attack a lot of oil infrastructure.
Right, in Qatar.
Natural gas.
Yeah, I'm sorry. In Qatar, there was a major facility that's crucial for the global supply of LNG that they struck. So the strategy is shifting, is what you're saying.
Yes, the Iranians would say that they are changing their targeting because of what the Israelis did in their airstrike. However, the Gulf Arabs and others in the Middle East are becoming angrier and angrier over what's happening. We heard from the Saudi foreign minister saying that the last bit of trust that the kingdom had with Iran is gone now. We're hearing more and more assertive language. And then there's starting to be some murmuring in sort of the analytical class in the Gulf Arab states that maybe they should take military action, which would further widen this war that seems over the last 3 weeks just to be getting bigger and bigger and bigger.
Außerdem habe ich gestern mit Ben Hodges gesprochen. Er ist ehemaliger US-Generalleutnant. Er war von 2014 bis 2018 Oberbefehlshaber der US Army Europe. Heute arbeitet er für das Center for European Policy Analysis. Das ist eine Denkfabrik mit Sitz in Washington, D.C. Er erklärt, warum sich der Krieg der USA im Iran zu einer Mission Creep entwickelt, also zu einer Mission, die sich immer weiter ausbreitet und dabei ihren Kern verliert, und was das für die US-Soldaten im Einsatz bedeutet. Ich habe Ben Hodges gefragt, was denn jetzt eigentlich das wahre Ziel der USA im Iran ist. Es wurden ja von der US-Regierung verschiedene Gründe genannt. Man wolle einen Regimewechsel, um die unterdrückten Iraner zu befreien. Der Iran solle in seiner Entwicklung von Atomwaffen gestoppt werden. Und man habe einem Angriff des Iran auf Amerika zuvorkommen wollen. Was davon will Trump also wirklich? Hello, Ben Hodges.
Hello, Chelsea.
So there have been a variety of rationales for Trump's incursion into Iran. We heard regime change. We heard supporting the Iranian people and throwing off the shackles of this terrible regime that doesn't shy away from murdering its own people. We heard disabling nuclear capabilities. We heard the belief that Iran was planning a sneak attack. And we also heard that they failed to negotiate and come to a deal with Donald Trump. So with your military background and having observed the combat operations of the past few weeks, what would you say is the real goal of what's going on in Iran right now?
We still don't know for sure what is the desired strategic end state. And all operations, all campaigns should begin with a clear identification of the end state. What do we want to achieve? Because if you don't do that, it's very difficult to have the right capabilities in place, to the right logistics, but also the right policies. And of course, you almost always have to do things with allies and partners in the region. So we just read yesterday that the commander of U.S. Central Command, Admiral Cooper, who seems to be an exceptionally talented officer, he mentioned that we've now got to figure out how do you open up the strait to so that oil can go again. I agree with that. You have to do that. But that was never one of the original purposes for going here. So this is what mission creep looks like.
Er sagt, man weiß nicht genau, was das wirkliche Ziel ist. Dabei sei ein klarer Plan extrem wichtig, um vor Ort die richtige Logistik aufbauen und sich sinnvoll mit den Partnern, die man in der Region hat, absprechen zu können. Der amerikanische Admiral Cooper, das ist der Kommandeur des United States Central Command, des Regionalkommandos für den Nahen Osten also, habe gesagt, man müsse den Betrieb in der Straße von Hormuz wieder aufnehmen, damit das Öl wieder fließen kann. Hodges sieht das auch so, sagt aber, dass das nie auf der Agenda stand. Und genau da setzt Mission Creep ein. Maybe you could explain exactly what that means. Was genau bedeutet das, Mission Creep?
So you go on a mission for what you thought was one reason, and then either you stay beyond that or it wasn't quite so clear and the situation's different than what you expected. And then you begin to say, well, since we're here, we should also do this and this. And you start the boundaries or the limits of your mission begin to creep further and further away from the original purpose. And that's especially a problem if you don't have a clearly defined end state from the very beginning. Nobody should have been surprised. And I guarantee you, nobody at U.S. Central Command was surprised that the Iranians decided to stop the flow of oil, because we have war gamed this thing for decades. The fact that the administration seemed unprepared for that eventuality It's not that it was unforeseen, but it was maybe by the White House unbelieved.
Hodges sagt, Mission Creep kommt zustande, wenn sich vor Ort entweder die Situation verändert oder es von Anfang an gar kein klares Missionsziel gab. Wenn man aber schon mal da ist, könne ja noch dies und das erledigt werden. Und so verschwimmen die Ziele und Endpunkte des Einsatzes immer mehr. Hodges glaubt nicht, dass das United States Central Command überrascht war, dass Iran den Ölfluss gestoppt hat. Seit Jahrzehnten habe man die Szenarien durchgespielt. Aber das Weiße Haus habe dem keinen Glauben geschenkt. Dann habe ich Ben Hodges schließlich noch gefragt, ob er es für eine gute Idee hält, dass die Europäer eine Beteiligung an der Sicherung der Straße von Hormuz ausgeschlossen haben. Nein, sagt er, denn auch wir brauchen ja Öl und Gas aus der Region. Es sei aber das gute Recht der Europäer, skeptisch zu sein, denn der Irakkrieg 2003 habe sich auf einmal ja auch über viele Jahre gezogen. Er selbst war damals im Einsatz. Die Soldaten hatten an die angeblichen Massenvernichtungswaffen geglaubt. Später kam raus, dass es sie nie gegeben hatte. Aus 6 Monaten Einsatz wurde ein ganzes Jahrzehnt. Den Europäern rät Hodges, Trump bei der Straße von Hormuz zu helfen und im Gegenzug vermehrt Unterstützung für die Ukraine zu fordern.
Another thing that I've been wondering about over the last couple of days with the calls from Donald Trump to have NATO partners support U.S. military action in the Strait of Hormuz. I'd love to hear your take on it. As someone who lives here in Germany now, do you think it's appropriate and also strategically wise for European leaders to categorically reject any kind of involvement with the statement, this is not our war? Because ultimately, it does affect us here in Europe as well.
I think that you have to look at this in a realistic way, regardless of whether or not the president was justified in starting this. The fact is, we have a situation now where oil and gas that is needed by every European country plus others around the world has been stopped or is being disrupted by the Iranians as a result of what we did. So you could say, hey, this is not our war. We didn't start this. That doesn't change the fact that oil and gas that's needed and also nitrogen and other commodities are being delayed. And that's going to affect everybody. So I think European leaders also are correct to be skeptical. You know, back in 2003, we invaded Iraq. I was a colonel, a brigade commander at the time, and I believed in what we were doing. But, you know, now in hindsight, we know that the information that was used to justify the invasion of Iraq turned out to be wrong. We thought we'd be leaving after 6 months. Instead, we were there for over a decade trying to help get government going again and that sort of thing. That was never the original intention. So anyway, for our European allies, I think what I'm hoping will happen is that leaders like the Bundeskanzler and President Stubb of Finland and Prime Minister and President Macron of France would tell the American president, hey, look, yes, you're right. We need oil and gas out of the Middle East, but we also have a real threat from Russia and its war against Ukraine. What do you say, Mr. President, that we help you, but you have got to help us against Russia? No more exceptions, enforce all the sanctions, give Ukraine what they need, and then we will find ways to help get the oil flowing again through the strait, through diplomatic means, economic means, and maybe even in some cases, if it's feasible, military means.
Wenn Sie mehr von uns hören möchten, mit weiteren Interviews, Recherchen und den Newslettern von Gabor Steingart und unserem Hauptstadtteam, dann werden Sie gerne Teil von The Pioneer. Wir machen Journalismus, der unterschiedliche Perspektiven zusammenbringt, kritisch ist und trotzdem nach vorne schaut. Diese Woche können Sie Pioneer werden zu einem Preis, den ganz allein Sie bestimmen. Also trauen Sie sich und werfen Sie einen Blick in die Shownotes. Da gibt es den Link zu unserer Pay What You Want Aktion. Ich würde mich sehr freuen, Sie ganz bald mit an Bord zu haben.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da schauen die Anleger mit großen Augen auf Gold und Silber. Warum? Das weiß Anne Schwedt an der Wall Street. Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea. Ja, Gold und Silber stehen unter massivem Druck, obwohl beide Metalle eigentlich ja sonst als Krisengewinner gelten. Gold fiel zeitweise um mehr als 3 bis rund 5% auf etwa 4.650 Dollar je Unze. Silber sogar um mehr als 8 bis rund 10% auf etwa 71 Dollar. Dafür gibt es vor allem drei klare Gründe. Erstens nehmen Anleger bei Gold und Silber Gewinne mit, nachdem beide Metalle im vergangenen Jahr ja extrem stark gelaufen sind. Zweitens läuft gerade eine breite Risk-Off-Bewegung durch die kompletten Märkte. Wenn Investoren Bargeld brauchen oder Risiken reduzieren wollen, dann werden selbst sichere Häfen mitverkauft. Und dazu kommt noch, der Iran-Krieg sorgt für steigende Inflationserwartungen. Die Anleger rechnen also mit weiter hohen oder sogar vielleicht steigenden Zinsen, was zinslose Anlagen wie Gold unattraktiver macht, Chelsea.
Ja, du behältst das für uns im Blick, Anne. Vielen Dank dafür. Außerdem geht die Berichtssaison weiter.
Ja, und da gibt es neue Zahlen von FedEx und die fielen echt super aus. Der Konzern hat die Erwartungen im Quartal klar übertroffen und den Ausblick für das laufende Jahr angehoben. Beim Gewinn lag das Unternehmen deutlich zweistellig über der Wall Street-Schätzung, beim Umsatz ebenfalls klar drüber. Und das kam natürlich an der Börse sehr gut an. Die Aktie stieg nachbörslich um knapp 10%. Für Anleger ist hier wichtig, trotz des Iran-Kriegs sieht FedEx nur begrenzte Gegenwinde, weil der Nahe Osten nur einen kleinen Teil des Geschäfts ausmacht. Gleichzeitig helfen die laufenden Effizienzprogramme und die geplante Abspaltung von FedEx Freight dabei, die Marge zu verbessern und den Konzern schlanker aufzustellen. Unterm Strich sendet FedEx damit ein robustes Signal für die Konjunktur. Die Nachfrage hält, die Kostenkontrolle greift und selbst der geopolitische Stress bremst den Paketriesen bislang nur leicht.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass die glücklichsten Menschen der Welt in den dunkelsten Ländern leben. Die Universität Oxford hat in der Welt herumgefragt, wie glücklich man denn so ist. Der diesjährige World Happiness Report, er ist da. Und wie so oft schneiden die skandinavischen Länder besonders gut ab. Finnland, Island und Dänemark sind die Top 3. Am grenzenlosen Sonnenschein kann es schon mal nicht liegen. Im Norden von Finnland gibt es im Winter bis zu 2 Monate lang kaum Licht. Was ist also das Geheimnis? Ganz viel Sauna? Begegnungen mit Elchen vielleicht? Oder doch der gute finnische Wodka? Tatsächlich ist es nichts davon. Laut Studie haben die Menschen in Skandinavien vor allem großes Vertrauen in ihre Mitmenschen, aber auch in die Institutionen. Das zeigt auch diese Straßenumfrage.
I love how honest the people are and how reliable everything is.
I love living in Finland because things work here. Public transportation works. Healthcare system is awesome.
Everything is organized. So I can rely on the system.
Alles top organisiert bei Ihnen, sagen die Finnen. Man kann sich einfach darauf verlassen, dass die Dinge funktionieren. Grüße gehen raus an die Deutsche Bahn. Und bei uns? Die Deutschen sind laut dem Bericht tatsächlich glücklicher geworden. Deutschland hat es geschafft, von Platz 22 im letzten Jahr auf Platz 17 der glücklichsten Länder aufzusteigen. Und mit der Nachricht kann man doch ganz gut in den Tag starten, würde ich sagen. Ich wünsche Ihnen jetzt einen glücklichen Start in diesen neuen Tag heute. Ich bin Chelsea Speaker und morgen hören Sie hier meine Kollegin Aleb Doğan mit der Weekend Edition. Same time, same place.